Markus 7 ist unser heutiger Text. Verse 1 bis 23 werden uns beschäftigen. Es ist ein herausfordernder Text. Ich denke, wir werden jedes Detail, was dieser Text erwähnt, in der Gänze betrachten können. Aber die Grundlinie werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Und das ist ein ungewöhnlicher Text für Markus, der uns hier auf einmal begegnet, denn es ist ein ungewöhnlicher Text, der uns im Markus-Evangelium begegnet, weil es auf einmal eine lange Rede von Jesus beinhaltet. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen und wir haben schon so ziemlich die Hälfte hinter uns in dieser Predigtreihe, ist euch aufgefallen, wenn ihr die anderen Evangelien kennt und hört, dass es hier gar keine großen Erzählungen von Jesus gibt. Wenn du das Johannesevangelium liest, was viel, viel länger ist, wirst du merken, Jesus redet, 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 erzählt und das ist auch gut, damit wir auch wissen, was er so erzählt hat, was er gepredigt hat. Und in Markus sehen wir eher, was Jesus tut, dass er von einem zum anderen Ort geht. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Das Markus-Evangelium ist sehr stark von den Handlungen Jesu gepredigt. Wir sehen, wie er sehr schnell von Ort zu Ort geht und auf einmal macht Markus eine Vollbremsung und hört hin, was hat Jesus zu sagen. Und wir haben hier die längste Rede Jesu im Markus-Evangelium. Das zeigt uns, wenn wir zu dieser Passage kommen, es ist eine gewisse Wichtigkeit in dem folgenden Text. Die Worte, die Jesus jetzt spricht, den Dialog, den er jetzt führt, der ist irgendwie besonders wichtig für Markus, dass er ihn uns aufzeigt. Und wir werden uns den Text gleich auch anschauen. Da geht es viel um menschliche Traditionen, wie sie im Verhältnis zu dem Wort Gottes stehen. Und wenn man den Text so erstmal liest, dann denkt man, irgendwie hatten wir die ganze Zeit so eine rote Linie, die wir bei Markus verfolgen konnten. Dass er Thema mit Thema verbunden hat, verknüpft hat und so ein Bild entsteht. Und auf einmal kommen wir ins siebte Kapitel zu dieser Rede. Und der erste Eindruck ist, wo ist die inhaltliche Verbindung? Denn eben gerade in Kapitel 6 waren wir noch bei der Speisung der 5000. Dann waren wir, dass Jesus auf dem See geht und seine Jünger rettet in der Seenot. Dann heilt er wieder viele Kranke. Und auf einmal redet er über menschliche Traditionen und wie sie im Verhältnis zum Wort Gottes stehen. Und die Frage ist, Markus, warum kommt jetzt dieser Punkt? Wenn wir den Text gleich lesen, werdet ihr sehen, dass Markus an dieser Stelle ein Thema intensiviert, dann nochmal tiefer reingeht in etwas, was er schon vorher in Kapitel 6 eingeläutet hat. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass in der letzten Predigt es heißt im 6. Kapitel, dass Jesus ihnen guten Mut zugesprochen hat. Fürchtet euch nicht, Jünger, in eurer Not. Und dann heißt es, sie waren durch die Ereignisse vorher, durch das Wunder der Brotvermehrung, nicht verständig geworden. Sie haben es nicht erkannt. Sie haben nicht begriffen, worum es Jesus wirklich geht. Und dann heißt es, dass ihre Herzen hart waren. Harte Herzen und Unverständlichkeit. Wir werden im 7. Kapitel sehen, dass es durchaus wieder um dieses Herz geht. Wie steht es um das Herz des Menschen? Und wir lesen, dass Jesus die Menschen auffordert, zuzuhören und zu begreifen, zu verstehen. Das gleiche Wort, was auch schon im 6. Kapitel ganz zum Schluss sozusagen ein Ausklang ist. Mensch, die Jünger, die mit Jesus die ganze Zeit zusammen sind, die haben harte Herzen. Und im 7. Kapitel spricht er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagt denen auch, dass es um das Herz geht, dass man begreifen soll. Und Jesus verwundert sich wieder neu über die Unverständlichkeit, über das Nichtbegreifen, das Nichterkennen der Jünger. Und dieses Thema Begreifen, Verstehen, Erkennen, das beschäftigt das Markus-Evangelium noch bis zum 8. Kapitel. Und es kommt immer wieder vor, dass die Jünger nicht verstehen, nicht begreifen. Das hat irgendwas mit ihrem Herz zu tun. Und erst im 8. Kapitel gibt es eine Wende, weil sie da auf einmal etwas erkennen und verstehen. Aber das ist schon eine Vorschau auf die nächsten Predigten. Wir haben eben gerade in einem Lied gesungen, will dich erkennen, wie du bist. Ja? Ich will dich erkennen, wie du bist. Und in der Zeile vorher heißt es, all mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Wir singen biblische Wahrheiten, dass das Erkennen Gottes unmittelbar etwas mit unserem Denken und Wollen zu tun hat, was hier drin passiert. Jesus zu kennen, in eine Begegnung und Beziehung zu ihm zu kommen, ist primär etwas, was hier drin passiert und nicht, was äußerlich geschieht. So, wenn ich jetzt Elisabeth sehe, guten Tag, hallo, ich sehe dich, ich erkenne dich, ich begreife dich in deinem Ausmaß. Ja. Aber wenn es um Gott geht, wenn es um Jesus geht, dann singen wir schon ganz automatisch biblische Wahrheiten. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben. Dich erkennen, wie du bist. Und in diese innere Realität wollen wir hineingehen, wenn wir jetzt Kapitel 7 lesen. Die ersten 5 Verse. Und es versammeln sich zu Jesus die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen sahen, und jetzt kommt 2 Verse ein Einschub, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferungen oder Traditionen der Älteren, der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher, Waschungen der Krüge, Waschungen der Kupfergefäße. Der eingeschobene Gedanke ist jetzt zu Ende. Sie sehen die Jünger mit unrein ungewaschenen Händen Brot essen und dann fragen ihn die Pharisäer, Vers 5, und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Tradition oder Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Das ist also kein Text jetzt für Eltern, die ihre Kinder erziehen wollen, dass sie die Hände endlich mal vor dem Essen waschen. Hat etwas mit der jüdischen Kultur zu tun, etwas mit der jüdischen Religiosität. Fangen wir mit den ersten Versen an. Die Popularität von Jesus ist unübersehbar. Auf einmal kommen Menschen aus Südisrael nach Nordisrael, nur um Jesus zu sehen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen und ich würde sogar so einen Schritt weitergehen, ihn anzuklagen, ihn runterzukriegen. Hier ist die religiöse Elite, die auf einmal auf dem Weg ist. Man nennt das Pharisäer, Schriftgelehrte. Wir kennen diese Begriffe, kommen immer wieder in den Evangelien vor. Jesus ist immer wieder mit denen im Gespräch oder im Streit viel mehr als im Gespräch. Und die machen sich auf und kommen von Süd nach Nordisrael. Für euch zur Information, ich habe mal geguckt bei Google, so wenn man mit dem Auto fahren würde, ist das jetzt nicht so Süddeutschland, Norddeutschland. Ja, es ist schon eine Strecke, aber das ist eine machbare Strecke von Emmendingen nach Heidelberg. Da muss man sogar das badische Land noch nicht einmal verlassen. Bist du immer noch in deiner Region, wo die Sonne zu Hause ist. Amen. Das sehen wir doch, oder? Hammer, oder? Richtig gut hier. Hier ist schön sein, lasst uns Hütten bauen. Also, die religiöse Elite kommt von Südisrael nach Nordisrael, eine Strecke, die wir vielleicht auch manchmal tun, aber ja nicht weiter, denn dann kommen wir zu den Schwaben. Und deren Grund ist, tatsächlich, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Die sind tatsächlich oft nicht weitergegangen. Denn Nordisrael und dann kam böses Land. Böse Menschen. Gottlose Menschen. Heiden. Wir sagen Schwaben. Oder ihr, ich nicht. Ich bin aus Norddeutschland. Deswegen habe ich nicht so diese Feelings in mir. Aber so dieses Feindesgebiet. Da geht's noch hin. Da geht's noch hin. Das ist unser Gebiet. Da kennen wir uns aus, da können wir hingehen. Und sie kommen mit ihrem Anliegen. Und hier sehen wir es wieder. Es ist auch eine neue Beobachtung für mich, wenn ich das Markus-Evangelium lese. Sie kommen mit ihrer Agenda und wollen sie Jesus wieder neu überstülpen. Könnt ihr euch erinnern, das hatten wir letzte Woche auch, dass Menschen irgendwie es in sich haben, wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen, wollen sie ihn für ihre eigenen Zwecke, für ihre eigenen Pläne und Wünsche gebrauchen. Und das machen die Pharisäer ganz genauso. Die haben ihre Agenda, ihre Tradition, ihre Riten und die wollen, dass Jesus und seine Jünger gefälligst sich dort einordnen. Sie wollen Reinheitsvorschriften, die es zu dieser Zeit sehr stark gab, etablieren oder haben sie etabliert als besonderes Zeichen der frommen Absonderung für Gott. Der frommen Absonderung von den Gottlosen für Gott. Wir sind was Besonderes. Wir sind besonders sauber. Wir sind besonders heilig. Wir gehören ganz besonders zu Gott im Gegensatz zu euch. Und indem sie dieses Thema reinbringen, sagen sie letztendlich, Jesus, du und deine Jünger, so wie schaut's aus mit eurer Gottesbeziehung? Also schau dir unsere Reinheit an. Schau dir unsere Sauberheit an. Wir waschen uns. Da gibt's dann ganz, 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 ganz fiese Vorschriften, wie das passiert. Das ist ein Riesenakt, ja, bis man kultisch rein war, um dann zu essen. Und sie haben sich dadurch abgehoben von dem Rest des Volkes, was nicht so fromm war. Und haben Jesus letztendlich diesen Ball zugespielt. Ja, ja, du hast hier Aufmerksamkeit, du heilst Kranke und so weiter und so fort. Aber schau, siehst du unsere Reinheit? Siehst du unseren Eifer für Gott? Wie schaut's mit dir und deinen Jüngern aus? Und das war nicht zu allen Zeiten so. Das hat sich bei den Juden verstärkt, umso mehr sie in ihrem eigenen Land konfrontiert wurden mit sogenannten Heiden. Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, Menschen, die Gott nicht kennen, waren dann auf einmal unter ihnen. Immer mehr von denen. Dann kam der größere Wunsch, wir wollen uns abgrenzen, wir wollen erkennbar sein als diejenigen, die Gott wirklich kennen. Und diese unzähligen Sonderwaschungen waren dann später das Merkmal zwischen Juden und Heiden. Denkst du, okay, ja, ich habe mich heute auch gewaschen. Ich hoffe. Was ist jetzt hier der Punkt? Jesus ist konfrontiert mit Menschen, die irgendwelche Grenzen aufbauen, zwischenmenschliche Grenzen. Und es ist sehr interessant, dass Jesus keinen Wert auf unsere definierten Grenzen zwischen rein und unrein legt. Das interessiert Jesus nicht. Jesus interessiert es nicht die Bohne, welche Grenzen zwischen rein und unrein du in deinem Leben festlegst, um dich von anderen Menschen abzusondern, einen Unterschied zu machen. Denn das Interessante auch an dem Beispiel von den Pharisäern ist, in der Regel ziehen wir die Linie der Unreinheit, der Gottlosigkeit, immer dort, wo wir nicht stehen. Versteht ihr den Punkt? Wenn Menschen sich als etwas Besonderes darstellen wollen und sagen, ich bin was Besonderes, wer gibt sich hier wirklich Mühe? Wer ist wirklich mit Gott in Verbindung? Dann wird die Linie nicht irgendwo bei mir gezogen, sondern ganz weit weg von mir und immer sind es die anderen, die noch nachlegen müssen. Ich bin immer in der Sicherheit. Ich bin immer in dem guten Bereich, in dem der Gott gefällig ist. Wo ich mir selber auf die Schulter klopfen kann und sagen, schau, hier ist die Linie. Die habe ich hier gezogen. Ich bin im grünen Bereich. Und du musst erst mal einiges tun, um in diesen Bereich, den ich definiert habe, zu kommen. Das Interessante ist, dass das Neue Testament sagt, Gottes Gericht, wo er Dinge offenlegt, wo Dinge zur Sprache kommen, wo Gott seinen Finger in die Wunde legt. Gottes Gericht beginnt nicht bei den Gottlosen, sondern im Hause Gottes. Gott beginnt bei denen, die meinen, Gott zu kennen. Es beginnt bei uns und nicht bei anderen. Und interessant ist, dass dass Jesus diese Grenzen unrein, rein, wer ist fromm, wer ist nicht fromm. Sein Desinteresse ist so groß, dass er nach dieser Begegnung mit den Pharisäern, nach diesen 23 Versen, sich direkt aufmacht und wohin geht? In den Norden. In das Ausland. Dort, wo die Heiden leben. Dort, wo das Licht, wo die Sonne nicht zu Hause ist. Und dort geht er hin und verbindet sich mit den Heiden und tut ihnen Gutes. Bringt Gottes Reich ihnen näher. Bringt Gottes Liebe ihnen näher. Und er sagt, was ihr macht mit rein und unrein, das ist nicht mein Plan. Das habt ihr euch gemacht. Ich gehe dorthin und ich tue nur die Dinge, die ich den Vater im Himmel tun sehe. Gott möchte das so. Der Vater im Himmel möchte das so. Und Jesus hat keinen Bock auf Abgrenzfanatismus. Abgrenzfanatismus. Und Jesus nimmt damit in Kauf, gesellschaftlich abgelehnt und in Frage gestellt zu werden, weil er menschliche Regeln, religiöse Erwartungshaltung nicht entspricht. Was soll ein frommer Mann tun? Was Menschen dazu sagen, ist ihm gerade egal. Und wir sehen in Vers 6 bis 13, wie er darauf eingeht. Er aber sprach zu ihnen, treffend. Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt oder prophezeit, wie geschrieben steht. Und dann zitiert er aus Jesaja 29. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung oder Tradition der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich habt ihr das Gebot. Hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine gottgeweihte Opfergabe, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und ähnliches dergleichen, tut ihr viel. Also dieses Ding mit Korban, schauen wir uns gleich an. Keine Angst, wenn du das jetzt noch nicht sofort, wenn es noch nicht Klick gemacht hat. Beachtet, Jesus mit dieser religiösen Elite, die stehen zusammen und sie fragen ihn einfach eine schlichte Frage. Sag mal, Jesus, warum ist das so? Deine Jünger machen ja gar nicht das an Tradition, was wir machen. Warum ist das so? Warum machen die das nicht? Wenn dir jemand auf offener Straße eine einfache Frage stellt, dann bist du in der Regel, hoffe ich, höflich, dass du sagst, die Sache ist die, verstehe deine Frage oder vielleicht verstehe ich sie auch nicht, dann frage ich noch, habe ich dich richtig verstanden, das? Ja, okay, dann gebe ich darauf eine Antwort. Jesus ist erbarmungslos. Er hat eben gerade einfach eine Frage gestellt bekommen und Jesus ist erbarmungslos und haut voll raus. Etwas, was vielleicht in unser Jesusbild nicht so ganz passt. Jesus, bevor er Hallo, schön euch zu sehen, sagen kann, sagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt. Beachtet, er redet gerade nicht mit Heiden, mit Menschen, die von Gott nichts zu tun haben. Wo wir denken, ja, Abschaum, Gesocks, will nicht in den Gottesdienst gehen, so wie wir. Wir machen uns sonntags immer auf und hören uns eine lange Predigt an und die sind gerade auf einem Reitturnier unterwegs und frönen vor sich hin, leben das Leben. Was sind das für Menschen? Jesus spricht gerade mit der religiösen Elite, die meint, die haben es drauf. Das sind diejenigen, die sonntags, am Sabbat, in ihre Synagogen gegangen sind und nicht nur in den Reihen saßen, sondern hier vorne standen und gepredigt haben. Mit diesen Leuten spricht er gerade. Und Jesus fällt nichts anderes ein, als ihnen zu sagen, Heuchler. Das ist eine ziemlich harte Packung. Das Wort Heuchler, was hier gebraucht wird, war ursprünglich ein Begriff für Schauspieler, die ein Theater gespielt haben. Hier, wie oft, nicht diese Bühne, ich hoffe nicht, dass das hier ein Theater ist und hier ein Schauspiel stattfindet, aber so, wo Leute zuschauen bei einem Theaterstück. Und dieses Wort hat man dafür gebraucht, wenn Menschen in eine Rolle schlüpfen und äußerlich etwas darstellen, was nicht innerlich, was nicht mit ihrer inneren Rolle in Übereinstimmung kommt. Ja. Ich könnte jetzt einen Franzosen spielen, aber ich bin gar kein Franzose. Und Jesus gebraucht dieses Wort des Schauspielers, Heuchler, für diese Gruppe. Dieses Wort Heuchler kommt im Neuen Testament 17 Mal vor. Das ist ein Ich will nicht. Ich will nicht von Jesus Heuchler genannt werden. Dieses Wort kommt 17 Mal vor. 17 Mal wird es von Jesus gebraucht. Merkt ihr, wie Jesus unterwegs ist? Wie wichtig es ihm ist, Dinge aufzudecken, Dinge klar zur Sprache zu bringen. Dort, wo Menschen religiös zu sein scheinen, dort hineinzusprechen und den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, aufgepasst. Jesus ist bereit, auch heute noch unsere Augen diesbezüglich zu öffnen. Heuchler. 17 Mal kommt es vor, 17 Mal gebraucht es Jesus. Es ist kein Versehen, dass Jesus dieses Wort gebraucht. Jesus weiß, was er tut. Und das ist eine harte Kritik. Und das ist so eine harte Kritik, dass sie sogar in unserer deutschen Sprache sprichwörtlich wurde. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wenn du zu jemandem Pharisäer sagst, dann meinst du nicht, das ist ein gebildeter Mann, der Theologie studiert hat und der sehr eifrig ist im Wort Gottes und versucht, andere in dem positiven Wort Gottes zu lehren. Also wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, du bist aber ein sehr schöner Pharisäer, behalt das für dich. Wenn du in den Duden nachschlägst, dann kommt direkt, Pharisäer heißt Heuchler, Scheinheiliger, selbstgerecht. Es gibt sogar ein Getränk, das man Pharisäer nennt. Wer kennt das Getränk? Ah, sowas trinkt ja also. Was? Ohne Alkohol, natürlich. Wir haben einen Pharisäer unter uns. Sag mal, was ist das Getränk Pharisäer, weißt du es? Genau, Kaffee mit Rum. Ja? Kaffee? Bitte? Und Sahne oben drauf. Evelyn weiß ganz genau Bescheid. Super. Das ist kein Geheimnis für die, die dieses Getränk kennen. Ich kenne es tatsächlich nur vom Hörensagen und vom Lesen. Ich habe es noch nicht getrunken. Aber für die, die es nicht wissen, genau, Kaffee, Rum rein, Sahne drauf und optisch kommst du nie auf die Idee, dass diese Person gerade harten Alkohol trinkt. Trinkt ja nur Kaffee mit Sahne. Und ihr müsst nur überlegen, was Jesus hier gesagt hat, ging so tief auch in unsere Sprache hinein, dass wir mit diesem Begriff Pharisäer genau das verbinden, was Jesus ihnen gerade sagen möchte. Und das ist ein sehr, sehr hartes und sehr, sehr populäres Wort, um Dinge aufzudecken, um zu zeigen, hier ist mehr Schein als Sein. Und wieder, was ist die Relevanz für uns? Denn die wenigsten treten hier auf mit diesem Selbstbewusstsein wie die Pharisäer und mit diesen Fragen. Und dennoch ist dieser Text beim ersten Mal lesen, ist er für mich auch sehr weit weg, weil wir haben diese ganzen Riten und Waschungen. Aber dieser Text möchte uns zeigen, wir können auch äußerlich alles richtig machen. Und vor allen anderen, eifrig unsere äußere Reinheit zur Schau stellen, während wir die Notwendigkeit einer inneren Reinigung völlig vernachlässigen. Wir können genauso wie die Pharisäer in Gewohnheiten, in Sitten, in Ritualen, in Bräuchen feststecken, die nichts damit zu tun haben, Gott am Ende des Tages wirklich zu ehren und seinen Willen zu tun. Etwas, was antrainiert ist. Etwas, was einfach gelernt ist. Und diese Traditionen bewirken aus Gottes Perspektive nicht, dass wir aus seiner Perspektive besonders fromm sind, sondern dass wir uns eigentlich versuchen, durch unsere spirituellen Übungen, durch unsere gottesdienstlichen Übungen eigentlich selber etwas zu beweisen und etwas zu kaschieren, was im Innern nicht lebt. Und ehe wir zu schnell den Finger auf die Pharisäer zeigen, na, schau mal, was für Heuchler, sollten wir sehr, sehr aufpassen. Auch wir Freikirchen, die so angeblich frei von jeglicher menschlicher Tradition sind, ist, ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, sind, danke Alex, müssen an dieser Stelle aufpassen, dass wir nicht in hausgemachte Traditionen feststecken, die inhaltsleer sind, die nicht pulsieren, die nicht leben aus dem Wort Gottes her, sondern einfach nur uns unsere Unruhe in unserem Herzen befriedigen, deckeln. Es ist alles gut, es ist alles schön, wir sind alle fromm. Und das kann durch unterschiedliche Dinge passieren. Wir sind natürlich schon viel, viel weiter als die Pharisäer. Wir sind viel, viel intelligenter als die. Wir sind nicht so doof wie die. Dass wir sagen, ja, warum hält er sich nicht an die Traditionen und so weiter? So plump fragen wir nicht mehr. Wir haben von dem Text gelernt. Wir müssen das besser kaschieren. Wir müssen noch besser schauspielern, dass es nicht rüberkommt, dass wir tatsächlich in uns kein Leben haben. Dass wir Gott eigentlich nicht kennen. Und das können unterschiedliche Dinge sein. In einigen Kirchen ist es die Kleiderordnung. Wie kommt jemand in den Gottesdienst? Was ist, wenn jemand einfach so kommt, wie er im Alltag gekleidet ist? Vielleicht ist das hier für viele kein Problem. Aber es gibt unter uns auch Menschen, die haben eine Prägung einfach mitbekommen, ob sie die mir auch vertreten oder nicht, merken vielleicht manchmal in gewissen Situationen, hört sich aber nicht. Eigentlich müsste man. Warum trägt der Pastor nicht immer eine Krawatte? Und der trägt auch nie Tuchhosen, immer Jeans. Ja, das, was ist das? Stoff? Ja, aber keine Tuchhose. Oder wie ist es, wenn auf einmal, das Gespräch hatte ich letztens, wenn der Pastor ständig seine Hände in den Hosentaschen hat beim Predigen? Was ist, wenn wir miteinander ins Gebet gehen und jemand so ganz unbeholfen, mit ganz unbiblischem Vokabular anfängt zu beten, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist? Wenn der noch nicht diese christlichen Wortwendungen drauf hat, sondern einfach nur so betet, wie er das halt kann, denken wir, was ist das für ein Gebet? Also wenn ich bete, dann ist es eine Melodie im Vater des Himmels. Das ist ein Wohlklang. Leute, ich ertappe mich selber dabei. Beim Beten, dass ich denke, oh, ich muss Dinge irgendwie, das muss geschwollener klingen, das muss wichtig klingen. Das muss, wenn ich bete, das muss vor Salbung strotzen. Aber wenn es so ein ganz einfaches, kindliches Gebet ist, ist es wirklich das, was Gott will? Ja, vielleicht ist es. So kannst du unseren Alltag, unseren christlichen Glaubensalltag durchdeklinieren an, wo haben wir menschliche Traditionen, menschliche Gewohnheiten vertauscht mit dem Wort Gottes, wo wir denken, das ist ein guter Christ, das macht ein guter Christ, so gibt sich ein guter Christ. Das geht so weit, dass es nicht nur in unserer Sprache, sondern in unseren in unsere Körpersprache hinübergeht. Wie sollte ein guter Christ auch im Gebet, im Lobpreis, auch während einer Predigt, wie sollte er stehen? Wie sollte er sich ausdrücken mit seinem Körper? Was ist fromm? Ich habe eine Bekannte, die ist aufgrund eines Umzugs auf Gemeindesuche gewesen. Hat hier mit Süddeutschland nichts zu tun, vor allem nichts mit Baden. Und sie war auf Gemeindesuche. Und dann hat sie ein paar Jugendliche in der Stadt getroffen und das waren Christen, hat sich gefreut, ey, okay, die haben eine große Jugendgruppe, da gehe ich hin. Da möchte ich mal schauen, wie der Laden so läuft. Und dann war sie dort in der Jugendgruppe, ich weiß nicht, ein, zwei Mal war sie dann da. Und die Gruppe saß zusammen, echt ein Riesentrupp, und der Gemeindeleiter hat die Jugendstunde geleitet. Und dann hat er alle rauszitiert, außer meine Bekannte. Und bevor er überhaupt ein persönliches Gespräch mit ihr führen konnte, war die Frage, sag mal, warum trägst du, wenn du zu uns kommst, keinen Rock? Warum kommst du hierher mit einer Hose? Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen, die Röcke tragen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Frauen das für sich beschließen, das so zu tun. Können sie machen. Ich habe Verwandte, die in ihrem Leben noch keine Hose getragen haben. Im Leben noch nicht einmal eine Hose. Und ganz tolle Menschen. Sehr vorbildliche Menschen. Aber wenn in dem Augenblick, wo ein fremder Mensch, wo ich noch nicht mal weiß, wie steht es um sein Herz oder um ihr Herz, in eine Gruppe hineinkommt, in diese christliche Käseglocke. Und die einzige Frage, die allererste Frage, die in meinem Herzen ist, warum passt du nicht in unsere menschlichen Traditionen? Dann müssen wir uns fragen, ob der Text aus Markus 7 nicht wieder neu aktuell wird. Und meine Bekannte war völlig perplex, wusste gar nicht, was sie tun soll, was sie machen soll. Der Abend war für sie gelaufen. Ich spreche jetzt über andere Gemeinden, weil es einfacher ist. Aber wir können genauso in solche Systeme hineinfallen und auf andere Menschen zeigen und ihnen das Gefühl geben, du bist weniger wert, du bist weniger heilig, du bist weniger geliebt, weil du dich nicht unseren menschlichen Sitten und Traditionen beugst. Und erst wenn du das tust, bekommst du den Wert, den du gerne haben wolltest. Ich will nicht, dass wir so eine Gemeinde sind. Dass das allererste, was hier zur Sprache kommt, unsere kulturell geprägte, unsere menschengeprägte, pastorgeprägte Tradition ist. Denn wenn ihr in Vers 9 genau lest, Jesus, wenn er mit ihnen spricht, mit den Pharisäern, wir verlieren das manchmal in den Übersetzungen. Er sagt, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet, damit ihr eure Tradition haltet. Dieser Satz ist voll von Sarkasmus. Voll. Ihr müsst euch das so vorstellen, trefflich, sehr gut. Es ist so, als wenn Jesus sie anschaut und den hier macht. Ihr macht das so gut. Ihr seid solche guten Schauspieler. Ihr seid solche guten Heuchler. Ihr seid bereit, das Gebot Gottes wegzuwerfen, wegzutun, zu vernachlässigen, beiseite zu legen, nur damit eure menschlichen Traditionen gewahrt bleiben. Und er baut einen sehr, sehr starken Kontrast in seiner Rede auf, indem er vom Wort Gottes spricht, von den Geboten Gottes spricht und eure Traditionen, eure Überlieferung. Und er zeigt ihnen, hey Leute, ihr, die ihr meint, fromm zu sein, ihr habt euch so weit vom Wort Gottes entfernt, ihr habt mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun. Ihr lebt in euren Traditionen. Sie sind gekommen und haben gesagt, das sind die Traditionen der Alten, also unserer Vorgenerationen. Und er sagt, es sind eure Traditionen. Es gehört schon euch. Ihr seid so miteinander da verbunden. Ihr habt mit dem Wort Gottes nichts mehr zu schaffen. Und das Interessante ist, als sie kommen, warum halten sie nicht die Tradition? Jesus, was macht er, bevor er überhaupt eine Meinung vertritt? Sagt er einfach, Heuchler, passt mal auf. Und dann zitiert er was? Keine Traditionen. Er zitiert aus Jesaja 29 das Wort Gottes und zeigt ihnen, hey, das ist das, wonach ich lebe. Das ist das, wonach meine Jünger leben. Das ist unser Maßstab. Das soll uns Orientierung geben und das soll uns leiten. Das Wort Gottes macht den Unterschied zwischen rein und unrein und nicht du. Und wenn wir da nicht wieder zurückkommen, dass wir schauen, was ist für Jesus heilig? Was ist für Jesus unheilig? Was ist für Jesus rein? Was ist für Jesus unrein? Dann werden wir in unseren menschlichen Traditionen, in unseren Kategorien denken und werden uns am Ende der Tage den Vorwurf von Jesus gefallen lassen müssen, dass auch wir Menschengebote aufgerichtet haben und das Wort Gottes vergessen haben. Jesus bringt ab Vers 10 ein Beispiel, wie sie menschliche Traditionen hochheben und Gottes Wort, Gottes Gebote vernachlässigen. Und dann spricht er von dem Gebot, ehre Vater und Mutter. Und dann sagt er, ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Worum geht es hier? Es gab in der Zeit die Möglichkeit, wenn ich verpflichtet bin und ich bin von der Sitte, aber auch vom Gebot Gottes her, bin ich verpflichtet, meine Eltern zu ehren. Bin ich verpflichtet, für sie einzutreten. Ihr müsst euch vorstellen, die hatten nicht so ein soziales Netz wie wir hier. Ja, man war in einer Art Bringschuld. Meine Eltern haben mich großgezogen, sie haben mich versorgt, als ich nicht in der Lage war, selber für mich zu sorgen. Sollte ich dann, wenn meine lieben Eltern oder auch nicht so lieben Eltern, wenn sie in die Not kommen und wenn sie nicht mehr können, sollte ich dann die Augen zumachen? Nein. Gott sagt, hab Acht auf deine Eltern, respektiere sie, ehre sie, sorge für sie, wenn etwas nötig ist, dann bist du da. So wie sie auch für dich sorgen mussten. Und in der Zeit gab es die Möglichkeit, Dinge Gott zu weihen, die mein Besitz sind, die mir gehören. Dass ich zum Beispiel sage, mein Geld, mein Erspartes, was ich eigentlich für die Altersvorsorge für meine Eltern nutzen könnte, das weihe ich Gott. Das gebe ich in den Tempel. Und dann sagt Jesus, ihr habt so ein Prozedere am Laufen, dass man scheinheilig zu Gott gehen kann, angeblich mit der Intention, ich bin so selbstlos. Ich will mit allem, was ich bin, Gottesdienst tun. Ich komme so demütig und gebe alles Gott. Aber dabei dann sage, wenn meine Eltern dann kommen, sage ich, können die nichts geben? Ich habe doch alles Gott gegeben. Was ist das für ein Nonsens? Ihr spielt Gott, die Liebe zu Gott aus, mit dem Gebot, euren Nächsten zu lieben? Ist es nicht verrückt? Wenn ihr Gott liebt, dann werdet ihr auch eure Mitmenschen lieben. Und was ihr tut, ist eigentlich eure Mitmenschen verachten. Ihr tut nicht das Gute, aber meint, hier etwas Frommes zu tun. Aber Leute, hier geht es nicht um Selbstlosigkeit, wenn ich die Dinge dann als Opfer im Tempel gebracht habe. Hier ging es einfach nur um Selbstverherrlichung. Leute, schaut, was ich mit allem, was ich bin und habe, tue, ich gebe alles für den Herrn. Und jeder soll es sehen. Das hat nichts mit Frömmigkeit zu tun. Das ist Egoismus. Das ist selbstbezogen. Das ist eigensinnig. Das ist selbstherrlich. Und das ist nur ein Beispiel. Jesus sagt in Vers 13, ganz zum Schluss, und Ähnliches dergleichen tut ihr hier. Dieses Verb tut ist für Jesus so so wie er das Wort hier verwendet, keine Momentaufnahme. Es ist nicht etwas, was einmalig passiert. Das Wort tut im Griechischen beschreibt eine anhaltende Handlung. Das tut ihr permanent. Das ist keine Ausnahme, das ist Standard bei euch, so zu handeln. Euch groß zu machen mit heiligen Handlungen, äußerlich rein darzustellen, aber eure Mitmenschen zu vernachlässigen. Und die Frage ist, was führt dazu, dass man das ständig tut? Und die Ursache beschreibt Jesus in Vers 14 und 15. Und als er, Jesus, die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich und versteht. Hier haben wir es wieder. Verstehen, begreifen, kennen. Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Jesus wiederholt hier letztendlich das, was Jesaja schon vorher gesagt hat. Euer Herz ist weit weg von mir. Ihr preist mich mit den Lippen. Aber das Problem ist hier drinne. Das Problem ist hier drinne. Ich will keinen Lobpreis von Lippen. Ich will einen Lobpreis von neuen Herzen, die mich lieben. Und er sagt, unsere wahren Probleme liegen nicht außerhalb von uns, in einer Unreinheit außerhalb von uns. Deswegen waren die Pharisäer so dabei, okay, das Problem ist außerhalb von uns. Wir müssen uns reinigen, wir müssen uns waschen, wir müssen die Hände ganz stark säubern mit und dann müssen wir das Wasser so abtropfen lassen, bla bla bla. Wenn unsere Probleme in unserem Leben außerhalb von uns liegen, dann ist das sehr, sehr angenehm für uns. Warum? Weil wenn die Probleme außerhalb liegen, dann ist die Kontrolle über diese Probleme viel, viel einfacher. Es ist viel, viel schwerer, wenn das Problem in mir steckt. Wenn du selber das Problem bist, dann hast du ein Problem. Weil was sollst du dann tun? Aber solange das Problem außerhalb ist, kannst du dich waschen, kannst du dich rausputzen und kannst du sonntags frisch zum Gottesdienst kommen, deine Riten machen, kannst aufstehen, wenn der Pastor es sagt, kannst die Hände falten, kannst die Hände heben, was gerade en vogue ist. Je nachdem. Ich habe eine Illustration dazu gehört, die fand ich sehr interessant. Für die verheirateten Ehemänner. Es wäre viel, viel einfacher für uns, wenn unsere Frau, unsere Ehefrau zu uns käme und uns eine To-Do-Liste gäbe, was wir alles tun sollen. Dass wir einfach wissen, gib mir 10 To-Dos und ich werde die einfach machen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Dann ist alles wieder gerade gerückt. Dann ist unsere Beziehung intakt. Gib mir bitte diese Liste. Und dann kann ich sie einfach abarbeiten. Dann weiß ich, okay, am Montag sollte ich vorher aufstehen, ihr den Kaffee machen. Am Mittwoch gehe ich in den Blumenladen und hol Blumen. Am Freitag möchte sie, dass ich ihr sage, dass sie schön aussieht, dass ich sie lieb habe. Und am Sonntag, gib mir diese To-Do-Liste. Und so oft sehnen Männer sich danach. Nee? Es ist manchmal so schwer, Frauen zu verstehen, Frauen zu begreifen, Frauen zu erkennen. Männer, das braucht Begegnung, braucht Zeit, es braucht Miteinander und viel Hingabe. Und es ist viel, viel schwerer zuzuhören, hinzuhören, noch einmal hinzuhören, nicht dabei abzuschalten, den Fernseher auszumachen, beim klaren Verstand zu bleiben und hinzuhören, was geht in dieser Person vor und zwischen den Zeilen zu lesen. Frauen, seid gnädig zu euren Männern, gebt ihnen auch mal einen Wink. Aber so ticken wir. Wir möchten gerne die Dinge außerhalb klargestellt bekommen, damit wir sie abarbeiten können und gut ist. Dass wir die Lösungen für unsere Probleme haben. Aber das Problem, unser menschliches Problem der Unreinheit vor Gott, was wir tatsächlich haben, liegt nicht außerhalb von von uns. Die Probleme, die sind in uns. Und wenn wir erkennen, dass das Problem in uns ist, dann brauchen wir auch einen anderen Weg zur Lösung oder zur Erlösung unserer Unreinheit. Wenn wir am Ende selber das Problem sind, wie Jesus sagt, von innen ist das Problem. Wenn wir letztlich selbst das Problem sind, dann können wir auch nicht selber die Lösung herbeiführen. Dann können wir das nicht machen. Dann können wir uns selber nicht reinigen vor Gott. Dann können wir uns nicht fromm machen. Dann können wir uns nicht gläubig machen. Dann können wir nicht hierher kommen, einfach mit tollen Gewohnheiten, die meine Eltern mir beigebracht haben oder mein Ehepartner von mir erwartet, und sonntags in den Gottesdienst kommen und mich fromm machen. Das kann ich nicht, wenn das Problem in mir ist. Für wahre Reinheit brauche ich einen anderen Weg. Und beachtet, Jesus hat ziemlich direkt jetzt gesprochen. Nicht das, was von außen ist, macht dich unrein oder macht dich rein, sondern das, was von innen ist, verunreinigt dich. Jesus kann gar nicht klarer sprechen. Und trotzdem sind die Jünger jetzt ab Vers 17, das lesen wir jetzt, die letzten Verse, sind die Jünger so und sagen, erklär uns dieses Gleichnis. Wir rallen es nicht, wir verstehen es nicht. Du sprichst für uns in unverständlichen Gleichnissen. Also klarer kann es eigentlich nicht gehen. In Vers 17 sagt er, und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort oder in die Grube. Und jetzt kommentiert Markus, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Jesus sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Jesus, wann hörst du auf? Jetzt hast du alle. Jetzt hast du alle. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Jesus nennt Sünden, die unsere Taten und unseren Charakter beschreiben. Und ich mag seine Auflistung, weil er hier zum Generalschlag ausholt. Sehr einfach, sich in einigen frommen Dingen zu retten und auf die anderen zu sagen, aber der lebt so und so. Habt ihr gesehen, dass Mord und Lästerung oder Neid in der gleichen Liste auftaucht? Wenn du dich hinstellst und sagst, Unreinheit? Prediger, was erzählst du von Unreinheit? Ich habe noch nie einen Menschen getötet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon diesen Satz gehört habe in Gesprächen. Herzlichen Glückwunsch. Super. Und wie ist es mit Neid? Wie ist es mit Lästerung? Wie ist es mit bösen Gedanken? Ja. 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 Kenn ich auch. Kenn ich auch. Und alle diese Dinge, die Jesus nennt, wenn ihr sie in Ruhe anschaut, dann sind alle diese Sünden, die Jesus beschreibt, alle am Ende ich-bezogen. Dass ich etwas hier tue, um einen eigenen Vorteil für mich persönlich zu holen. Alles auf mich bezogen. Und Martin Luther hat gesagt, die Bibel beschreibt den Menschen als so sehr in sich selbst verkrümmt, dass er in allem sich selber sucht. Genau das ist das Problem der Pharisäer. Ihr sucht nicht Gott, ihr sucht euch selbst. Und das macht ihr noch mit Scheinheiligkeit und übergeht die Not der Mitmenschen um euch herum, dass ihr sie wirklich seht, was sie brauchen, und ihr ihnen begegnet in Barmherzigkeit. komme zum Schluss. Wir brauchen, du und ich, wir brauchen keine Lösung außerhalb von uns, die wir selber mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Arbeit aus eigener Kraft herbeiführen. Leute, wir brauchen nicht mehr von uns. Fromme Rituale verändern unser Herz nicht. Du kannst deine Hände ohne Ende waschen. Du kannst dich ohne Ende hier fromm präsentieren als Heiliger. Aber wenn du Gedanken wie Habgier, Lästerung, Stolz in deinem Leben wachsen lässt, wenn ich das zulasse, dann sind wir Heuchler. Wir brauchen nicht mehr von uns, dass wir uns heilig präsentieren. Dieser Text schreit danach, Jesus, wir brauchen dich. Ich brauche Jesus Christus. Ich brauche Jesus Christus, der in mein Herz eindringt, den ich erkenne, in eine Beziehung mit ihm hineintrete und meine Unreinheit nicht leugne, die in mir ist, sondern mit Jesus in Kontakt komme und ihn anflehe. Jesus, meine Frömmigkeit rettet mich nicht. Meine Rituale, meine Tradition, mein Gehabe rettet mich nicht. Ich brauche dich. Ich brauche dich, um ein neues Herz zu bekommen. Ich brauche dich, um ein reines Herz zu kommen. Komm in mein Herz hinein. Wohne in mir, lebe in mir und reinige mein Herz. Ich brauche Reinigung von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Komm du in mein Herz hinein. Und ich sehne mich danach, dass wir mit dieser Haltung, mit dieser Gesinnung hier zusammenkommen und wahre Reinigung suchen. Nicht durch Schauspielerei, sondern dass wir den suchen, der in unser Herz hineingreifen kann und Dinge neu werden lassen kann. Jesus spricht in Johannes 6, Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Lasst uns Jesus in unser Herz einladen, dass er die Unreinheit in unserem Herzen reinigt und uns wiederherstellt und in eine gesunde Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Lasst uns beten. Jesus, die Worte, die du hier sprichst, sind durchaus auch ganz schön schwere Worte. Aber sie dringen ganz tief in unser Herz. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach eine fromme Fassade hier in dieser Gemeinde aufbauen möchtest. Ich danke dir, dass du nicht Scheinheiligkeit im Sinn hast, sondern dass du dich danach sehnst, dass Menschen ihre innere Not wirklich erkennen und nicht verschweigen. Dass sie erkennen, dass sie für ihre Schuld, für ihre Sünde, dass nicht andere dafür verantwortlich sind, die Probleme nicht außerhalb liegen, sondern dass in unserem Herzen etwas nicht stimmt. Und du präsentierst dich als den, der wirklich Abhilfe schaffen kann, der in unser Herz hineinbrechen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du dir nicht zu schade bist, dich unserem unreinen Herzen zu nähern, dass wir nicht erst heilig, gerecht und gut uns präsentieren müssen, dass du uns annimmst und dass du uns nahe kommst, sondern dass wir schon in unserer Not, wenn wir sie erkennen, wenn wir erkennen, dass wir schmutzig sind, wenn wir erkennen, dass wir schuldig sind, wenn wir erkennen, dass wir Gottes Willen und Gottes Pläne in unserem Leben missachtet haben, wenn wir nicht so gelebt haben, wie du es dir wünschst, Jesus, dass du dich nicht von uns distanzierst und sagst, weg von mir, ich will von dir nichts wissen, sondern dass, wenn wir das erkennen, dass du uns nahe bist. Denn du bist es, der uns diese Erkenntnis gibt, Jesus. Deswegen ist es eine gute Nachricht für uns, wenn wir die schlechte Nachricht über unser Herz erkennen. Denn du bist es, der uns diese Offenbarung gibt, der uns die Augen öffnet, dass wir erkennen, wie es um uns ist, dass wir Hilfe brauchen. Herr, wir strecken unsere Hände zu dir und bitten dich, reinige unsere Herzen. Heile unser krankes Herz. Entferne aus unserem Herzen die bösen Gedanken. Entferne Bosheit, Neid, Lästerung, Stolz, Arglist. Entferne Gedanken des Ehebruchs. Entferne Gedanken der Unzucht. Des Mordes, der Dieberei. Niemand ist von sich aus gut vor dir. Aber Jesus, du bist gut. Du bist gut. Das reicht, um unser Herz zu verwandeln. Es dir näher zu ziehen. Reinige unser Herz. Komm uns nahe, Jesus. Preisen dich dafür, dass du uns nahe.